Sie hören Kontrafunk aktuell. Als 1999 die Megafusion der Thyssen AG mit Krupp verkündet wurde, nahmen nur wenige mit ernsthafter Sorge zur Kenntnis, dass im Zuge dieser Elefantenhochzeit ein traditionsreicher Name verschwand, nämlich die Hoesch AG. Jetzt, 26 Jahre später, könnte auch für die beiden großen Elefanten Thyssen und Krupp das letzte Stündchen geschlagen haben. ThyssenKrupp-Chef Miguel López verkündete die de facto Zerschlagung des Konzerns. Doch was daran ist leider unvermeidbare Betriebswirtschaft und was politisches Dogma. Wir wollen das jetzt mit einem Mann besprechen, der nach 20 Jahren operativer Managementerfahrung nun Unternehmen der Metall- und Rohstoffindustrie berät. Herzlich willkommen, Hans-Bernd Pilker.
Ja, guten Tag, Herr Peter. Vielleicht eine kurze Vorbemerkung. Ich berate nicht Unternehmen, sondern ich führe selbst Unternehmen der Rohstoffwirtschaft. Wir entwickeln für die Rohstoffwirtschaft und wir denken über völlig neue Prozesse der Rohstoffwirtschaft nach. Das ist der Inhalt unserer Arbeit. Ich selbst war übrigens etliche Jahre bei dem Untergänger beschäftigt, bei der Hoesch Stahl AG, habe dort über einige Jahre die gesamte Feinblechfertigung geleitet und insofern bin ich sowas Ähnliches wie ein Insider.
Dann sind Sie perfekt für meine nächste Frage oder überhaupt für unser Gespräch, Herr Pilkern. Denn was hat Ihrer Meinung nach ThyssenKrupp das Genick gebrochen? Das ist ja nicht irgendeine kleine Dorfklitsche mit einem Stahlwerk dran, sondern das ist ja wirklich ein Weltkonzern. War es Missmanagement oder schicksalhafte Marktentwicklung, wie sie im Kapitalismus nun mal vorkommt?
Das war ein gutes Gemisch von allem, was sich in den letzten 20, 25 Jahren abgespielt hat. Das fängt an, ich sage mal, mit einer Entscheidung der britischen Besatzer irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg, die die Montan-Mitbestimmung erfunden haben, ja, weil sie einfach wollten, dass Deutschland weiterhin ein Agrarland bleibt. Deswegen haben sie Montan-Mitbestimmung auf die Bühne gebracht. Und sie waren, das muss man sagen, auf der langen Sicht der Dinge hoch erfolgreich. Die Werftenindustrie lebt nicht mehr in Deutschland oder so gut wie nicht mehr. Der Bergbau ist dahin und der Stahl, alles Montan mit bestimmten Industriebereiche, geht auch ganz offenbar den Weg alles Irdischen. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang des Ganzen. Und dann kommen natürlich eine Reihe von Dingen dazu, die man im Einzelnen in der kurzen Interviewzeit jetzt auch gar nicht aufrufen kann. Ich würde vielleicht Folgendes vorschlagen. Wir bleiben in einem Bild wie in einem Leichtathletik-Mehrkampf. Ja? Da gibt es 5 Sparten bei ThyssenKrupp im Augenblick. Die eine Sparte ist mehr so auf 5-Kampf abgelegt. Das ist die Marinesparte. Dann gibt es eine neue Sparte, die ist mehr auf die Sprintstrecke konzentriert. Das ist das Decarbonization, heißt das, glaube ich, die Entkohlungswirtschaft sozusagen. Dann gibt es Unternehmen oder Sparten, die sind mehr auf Mittelstrecke konditioniert, wie zum Beispiel die Materialwirtschaft und die Autozuliefererindustrie. Und eine Sparte, die auf der Langstrecke sich bewegt, das ist Stahl.
Die ist ja traditionsreich in Deutschland. Die ist auch umsatzstark nach wie vor. Sie ist nach wie vor auch ein Kern des ThyssenKrupp-Konzerns, so wie wir ihn jetzt noch kennen. Diese Sparte soll verkauft werden an den tschechischen Oligarchen Křetínský. Ist das ein seriöser Partner oder ist das ein Totengräber? Heißt das, Stahl in Deutschland wird damit tatsächlich aussterben?
Das ist eine Frage, die ich Ihnen wirklich nicht beantworten kann. Also ich vermute, dass der Herr K. ganz eindeutige Gründe hat, um die Stahlsparte zu kaufen. Meine Freunde, mit denen ich mich oft darüber unterhalte, sagen, der Grund liegt auf der Hand. ThyssenKrupp hat 15 bis 17 Millionen CO2-Zertifikate und da möchte er gerne drankommen.
Sie haben das Wort Montan-Mitbestimmung, den Begriff, ins Spiel gebracht und es in Verbindung gebracht mit Entscheidungen, die kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges getroffen wurden. Heißt das, Montan-Mitbestimmung ist ein trojanisches Pferd? Wenn ja, das hat ja ziemlich lange überlebt, will ich mal behaupten wollen.
vor sich hin gelebt, sagen wir mal so. Ich hätte jetzt fast gesagt, vor sich hin vegetiert. Wenn man das sich genau anschaut, Montanmitbestimmung heißt, die Arbeitnehmerseite hat praktisch die gleichen Rechte im Unternehmen wie die Kapitalgeber. Ja, das ist faktisch so. Sie ist dann noch unterstützt von einer sehr starken, sehr linken Politik, gerade in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, sodass die Unternehmer in ihrem eigenen Unternehmen nur noch wenig zu sagen haben. Das muss man, glaube ich, klar so sehen. Das ist jetzt keine Behauptung, die ich in den Raum stelle. Kommen wir nochmal auf diese Leichtathletikveranstaltung. Ja? Alle Athleten, die jetzt hier antreten von ThyssenKrupp, haben zwei Probleme. Ja? Jeder Athlet ist mindestens 20 Kilogramm zu schwer für den Wettkampf. Und jeder dieser Athleten frönt im Grunde genommen dem olympischen Gedanken. Ja? Teilnehmen oder dabei sein ist wichtig. Das Thema, ich will unbedingt gewinnen, das hat sich, glaube ich, erledigt. Ja? Das ist allerdings kein typisches ThyssenKrupp-Problem, sondern das ist ein Problem unserer Gesellschaft. Ein so großes Unternehmen mit 100.000 Mitarbeitern spiegelt natürlich auch immer die Vorgänge in der Gesellschaft. Und wenn Sie ein Unternehmen haben, in dem, ich sag jetzt einfach, ziehe die Zahl mal so aus dem Bauch, ich weiß sie nicht genau, die 10% Krankenquote hat und so weiter und so fort, damit können Sie heute im internationalen Wettbewerb nicht mehr antreten.
Der logische Gegenschluss wäre ja, man hätte vielleicht vor 10 Jahren anfangen sollen, diese Montan-Mitbestimmung zu schleifen. Wäre ThyssenKrupp dann zu retten gewesen?
Vor 20 Jahren, ja. Und wenn die Athleten nicht die 20 Kilogramm zu viel auf den Knochen gehabt hätten oder nicht auf den Knochen haben. Sie müssen sich vorstellen, bei ThyssenKrupp gab es so um das Jahr 2005, das ist jetzt 20 Jahre her, gab es 265 Mitarbeiter, die den Titel Professor führten. 265 Mitarbeiter, das heißt im Grunde genommen, das war irgendwie eine bräsige Hochschule, ja, mit angeschlossener Fertigung. Ja. Und da sind grundsätzliche, dramatische Fehler gemacht worden in dem Konzern. Und der Herr Lopez ist ja jetzt so etwas wie eigentlich in Deutschland kaum noch bekannt. Der ist jetzt ein knochenharter Sanierer. Und das, was er jetzt vorhat, ist nach meinem Dafürhalten und so ein ganz klein bisschen verstehe ich von den Zusammenhängen, der einzige richtige Schritt, den man bei ThyssenKrupp überhaupt noch gehen kann.
Beinahe umgehend mit dem jetzt verkündeten Umbauplan brandete Kritik auf, dass ThyssenKrupp jetzt ideologiebetriebene Entscheidungen für sogenannten grünen Stahl mit seiner Existenz bezahlen müsse. Was ist da dran?
Ja, das ist so. Da muss man nicht drum rumreden. Das ist eindeutig so. Unter den gesamtwirtschaftlichen Bedingungen, die wir im Augenblick in Deutschland haben, die wir in der EU haben und die sich absehbar nicht ändern werden, das muss man ganz klar so sehen, kann ein Stahlbereich, so wie er bei ThyssenKrupp betrieben wird, ist nicht existenzfähig. Schon der erste Schritt in den sogenannten grünen Stahl wird ThyssenKrupp-Stil das Lebenslicht aus. Blasen, wenn da jetzt nichts getan wird.
Und das bedeutet, warum wird das Lebenslicht ausblasen?
Sie müssen einfach sehen, der Stahl, der heute konventionell über Roheisen aus dem Hochofen über den Konverter hergerichtet wird und dann zu Warmbreitband gemacht wird. Ja? Warmbreitband ist das erste verkaufsfähige Produkt, das übrigens auch bei der London Metal Exchange gehandelt wird. Ja? Gucken Sie sich die Preise an, die da im Augenblick aufgerufen werden. Eine Tonne Warmbreitband kostet heute bei der LME 600 Euro pro Tonne. Wenn die Chinesen hier was anliefern, ist das 200 Euro pro Tonne günstiger. Also die Preise liegen bei 400 Euro pro Tonne. Und selbst mit den 600 Euro pro Tonne kann der Stahlbereich nicht existieren. Wir müssen ja nicht nur zu ThyssenKrupp gucken. Wir schauen uns einfach mal die Zahlen auch von Salzgitter an, der Salzgitter AG. Die Salzgitter AG hat im letzten Jahr 24 alleine im Stahlbereich, ja, mit Stahl 500 Millionen Euro Verlust gemacht. Und wenn jetzt die Situation kommt, dass die Rohstoffseite nochmal doppelt so teuer wird als bisher, dann kann man sich ausrechnen, 500 Euro obendrauf mal 8 Millionen Tonnen, das übersteht kein Unternehmen.
Hätte die ThyssenKrupp-Spitze sich gegen diese ideologiegetriebenen Umbaupläne der Gesamtindustrie oder der Gesamtwirtschaft mehr zur Wehr setzen sollen? Hatte sie da überhaupt eine Chance?
Sie hatte eine Chance, aber kein Arsch in der Hose. Der Herr Lopez ist jetzt dabei, die Situation umzukehren. Der weiß das natürlich. Der kann mindestens genauso gut rechnen wie ich auch. Der kennt die Zusammenhänge. Der weiß, was auf ihn zukommt. Und die einzige Chance, die er jetzt hat, ist, an irgendjemanden, der aus welchen Gründen auch immer Interesse an seiner Stahlsparte hat, das ganze Thema zu verhökern.
Besonders stolz ist man ja bei ThyssenKrupp auf die Schiffbausparte TKMS. Und da verbinden sich vor allem auch in Ostdeutschland viele Hoffnungen mit, aufgrund der milliardenschweren Aufträge, zum Beispiel für den U-Boot-Bau. Ist mit den jetzigen Plänen das alles obsolet oder wird das auf ein Maß geschliffen, das alle Hoffnungen zerstört?
Nein, überhaupt nicht, Herr Peter. Also ich sehe diesen Ansatz, der im Augenblick durch die Presse geht, dass der Herr Lopez jetzt ThyssenKrupp zerstören will, den sehe ich überhaupt nicht. Ich wiederhole nochmal, in der jetzigen Konstellation von ThyssenKrupp, in seiner Marktumgebung, in seinem Marktumfeld, in dem es sich bewegt, macht er das einzig Vernünftige und das einzig Richtige, was man machen kann. Er bildet eine Finanzholding und diese Finanzholding wird die Finger aus dem operativen Betrieb der Sparten weitestgehend rauslassen, in der Hoffnung, jemanden zu finden, der es noch ein gutes Stück besser kann als das ThyssenKrupp-Management. Ich komme mal zurück. Die ganze Geschichte hat ja angefangen, als ThyssenKrupp 2020 aus reiner Not geboren ihre Bargeldkuh Cash-Cow, ja, verkauft hat, das waren die Aufzüge. Und die Aufzugsparte, nach allen Daten, die zugänglich sind, entwickelt sich seitdem exzellent. Die wird noch viel besser, als sie bei ThyssenKrupp schon war. Und genau auf diesen Effekt hofft jetzt Herr Lopez auch. Die Marine Systems werden ihm jede Menge Geld in die Kasse spülen, das er dringend braucht, um alleine seine Pensionsrückstellungen irgendwie mal bedienen zu können. Ja. Und für die anderen Sparten erwartet er eben Leute, die mit dem Thema besser umgehen können als das ThyssenKrupp-Management selber.
Wir reden hier die ganze Zeit über durchaus wichtige Sachen, aber wir reden hier auch über tausende Schicksale, also der Arbeitnehmer. Müssen wir da durch? Können wir uns Animositäten, irgendwelche Emotionalitäten dabei nicht erlauben? Was wird mit den tausenden Mitarbeitern, die ja de facto entlassen werden?
Ja, auch da gibt es ja in unserem Sozialstaat ausreichend Möglichkeit. Ja. Sie verstehen, was ich damit sagen will. Das ist sehr, sehr bitter. Also nicht, dass Sie glauben, dass ich die sozialen Belange der Mitarbeiter nicht im Auge habe. Ich spreche immer wieder mit Mitarbeitern von ThyssenKrupp und ich spüre deren Verzweiflung. Das ist ganz einfach so. Ja. Das ist eine dramatische Situation. Aber Sie müssen heute sehen, dass ein Stahlunternehmen wie ThyssenKrupp Steel, bleiben wir jetzt einfach nur beim Stahl, ja, die leisten sich einen Bereich, der geführt wird vom Arbeitsdirektor. In USA wird mit einem solchen Bereich 4 bis 5 Millionen Tonnen Stahl geschmolzen. Nur von den Personen her. Und da sehen Sie, dass dieser Konzern extreme Probleme, sag mal, in der Leistungsfähigkeit hat, extreme Probleme. Die Produktivität müsste um den Faktor 2 steigen, um überhaupt wieder im Mittelfeld der Stahlindustrie mitspielen zu können.
Der ThyssenKrupp-Konzern steht vor der Zerschlagung und damit vor dem faktischen Ende einer mehr als 130 Jahre langen Tradition der deutschen Stahlindustrie. Wir haben darüber mit dem vor allem in der Stahlindustrie aktiven Unternehmer Hans-Bernd Pilkern gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Pilkern.
Sehr gerne, Herr Peter. Vielen Dank.